Facebook, LinkedIn, Snapchat, Twitter, Google, Xing, WhatsApp, YouTube und Instagram. Alle Netzwerke waren präsent auf dem Facelift Summit 2019. Heute bei Wirtschaft hoch 2 ein Nachbericht.
Wirtschaft hoch 2. News, Hintergründe und Einordnungen zu aktuellen Themen aus Wirtschaft und Wissenschaft. Diskutiert von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.
März 2019, Hamburg Cinemax Kinosaal Nummer 1. 700 Teilnehmer hat Facelift für dieses Jahr eingeladen, zum Facelift Summit die aktuellen Neuigkeiten rund um alle sozialen Netzwerke kennenzulernen. Facelift, kurz zum Hintergrund, ist eine Software oder ein Tool, das für Social Media Management aufgesetzt ist. Das heißt, in der Facelift Cloud kann man alle Social Media Kanäle bewerben, veröffentlichen, managen, beobachten und analysieren. Und da ist es für Facelift natürlich von großem Interesse, dass die Kunden, die das Tool nutzen, über die aktuellen Entwicklungen informiert sind, wissen, wie man die Möglichkeiten der einzelnen Netzwerke am besten ausschöpfen kann. Und dazu wird einmal jährlich zum sogenannten Facelift Summit eingeladen. Ich war als Besucher mit vor Ort und möchte die Chance nutzen, in einem kleinen Rückblick aktuelle Trends der Social-Media-Branche aufzugreifen, kurz zu reflektieren und ein paar Ideen zu geben, welche Richtung sich dieses Feld entwickeln wird. In der Anmoderation hatte ich schon gesagt, dass eigentlich alle Netzwerke präsent waren. Und der Summit hat gestartet mit einem Aufschlag von Jan Honsel, Geschäftsführer von Uplift, einer Social-Media-Beratungsagentur, der versucht hat, so ein bisschen diesen Status von Social Media 2019 einmal zusammenzufassen, ein paar besondere Highlights herauszugreifen und einen Ausblick zu wagen, wohin sie es entwickeln wird. Man muss sagen, dass Social Media heute einen Großteil der Nutzungsdauern auf den Smartphones der User in Anspruch nimmt. Das heißt, heute wird ungefähr 2:20 von jedem Menschen in Deutschland das Smartphone benutzt. Und eigentlich ist mittlerweile rund 85% des Internetkonsums ausschließlich über Smartphones heute realisiert. Und dabei spielt Social Media eine ganz große Rolle. Entsprechend im B2C-Geschäft, sprich wir als End-User nutzen die großen bekannten Netzwerke. Da hat Herr Honsel herausstellen können, dass Deutschland sich dort eher im Mittelfeld der Nutzung von Social-Media-Netzwerken befindet. Wir haben im Schnitt Profile auf 3 bis 4 Netzwerken, die wir aktiv nutzen. Im Vergleich dazu hat er ausgeführt, dass zum Beispiel in Indien die Social-Media-User Profile auf bis zu 13 oder 14 Netzwerken haben. Daher ist Deutschland da eher im Mittelfeld, was diese Nutzungsintensitäten angeht. Aber auch gerade im europäischen Vergleich zeigt sich, dass da auch noch Luft nach oben ist. So sind zum Beispiel die Engländer deutlich aktiver in diesem Umfeld, als es die deutschen Konsumenten sind. Aber im B2C-Umfeld, also im klassischen Endkunden-Social-Media-Umfeld, da ist mittlerweile schon eine gewisse Sättigungsgrenze erreicht. Und es gibt immer wieder Phänomene, die sich herausstellen, aber eigentlich sind wir dort relativ weit fortgeschritten und die Marktanteile momentan einigermaßen stabil verteilt. Ich komme nachher noch ein bisschen zu, was sich gerade an Verschiebungen dort zeigt. Er hat ein Beispiel rausgegriffen, weil nämlich vor kurzem sich ein sehr schönes Beispiel ereignet hat, wie Social Media, wenn man so will, noch ein bisschen gehackt werden kann. Vielleicht haben einige von Ihnen das auch gesehen, dass das berühmte Ei mittlerweile mit 44,7 Millionen Likes der am meisten gelikte Beitrag im Social Media Umfeld aller Zeiten geworden ist. Das heißt, Social Media kann aktivieren, kann wirklich Entwicklungen lostreten, die von vielen, vielen gesehen und auch mitgetragen werden. Und deswegen ist es auch ein so wertvolles und wichtiges Marketing-Tool, dass sich da einfach auch solche Konferenzen drum entsprechend etablieren können. Ergänzend dazu hat er einen Ausblick darauf gegeben, was sich im B2B, im Geschäftskundenumfeld tut. Und auch dort gewinnt Social Media immer stärker an Bedeutung. Und da gerade sowohl auf der einen Seite natürlich aus Fachinformationsrichtung, aber auch aus Imageaufbaurichtung heraus. Und da treten immer mehr auch Geschäftsführer, Vorstände und so weiter in den Vordergrund. Und Beispiele wie Tim Höttgens von der Deutschen Telekom stehen exemplarisch für die explizite Nutzung von Social Media als Kundenkommunikationskanal. Ein Beispiel hat er herausgegriffen, wo auch mittlerweile sich die großen Konzerne einen Social Media Battle liefern. Da ist nämlich gerade, als es um die großen Aufträge der Elektrifizierung des Iraks, des Wiederaufbaus ging, liefern sich aktuell Siemens und General Electric einen, man kann fast sagen, Wettkampf im Social Media Umfeld, wer es schafft, spannendere Artikel, spannendere Nachrichten zu veröffentlichen und wer daraufhin die stärkeren Followerzahlen, die stärkeren Likes dort erreichen kann. Grundidee ist aber, dass Social Media dazu beitragen soll, so Herr Honsel, dass eigentlich die Customer Journey, sprich die Reise, die Kunden auf dem Weg machen bis zum Kauf mit möglichst wenig Friction, möglichst wenig Unterbrechungen oder Problemen behaftet ist. Und da kann Social Media relativ viel zu beitragen. Gerade auch die neuen Kommunikationsmöglichkeiten, die entstehen. Social Media zum Beispiel im Rahmen von Messaging, sprich WhatsApp, kann dazu beitragen, dass die Erfahrungen, die Kunden mit Unternehmen machen, deutlich positiver werden und deswegen Social Media sich in diesem Umfeld stark entwickeln kann. Er hat geendet mit einem sehr spannenden oder sehr lustigen Zitat, das gut passt. Und zwar hat er von Mario Andretti wieder holt und gegeben, dass er sagte, if everything seems under control, you're not driving fast enough. Er wollte damit einfach auch natürlich uns darauf hinweisen, dass Social Media aus Geschäftssicht heraus ein Experimentierfeld ist, dass wir schnell sein müssen, dass wir mit am Ball bleiben müssen, um nicht entsprechend hinten abgehangen zu werden. Gelungener Auftakt durch Herrn Honsel und danach haben sich die unterschiedlichen Netzwerke vorgestellt. Ich möchte gerne einzelne Aspekte herausgreifen, jetzt nicht über dieses Netzwerk reden, sondern so die eigentlich spannendsten Aspekte, die ich mitnehmen konnte, einmal kurz zusammenfassen. Ich möchte anfangen mit Snapchat. Und da war die deutsche Geschäftsführerin Marianne Bullwinkel mit vor Ort, die Snapchat vorgestellt hat, Snapchat eingeordnet hat und wirklich sehr intelligent zeigen konnte, dass Snapchat eigentlich, obwohl es immer so als vielleicht ein bisschen auf dem absteigenden Ast, vielleicht nicht ganz wettbewerbsfähig gegenüber Instagram gesehen wird, trotzdem in bestimmten Communities herausragend gut funktioniert. Weil nämlich Snapchat eine Kommunikationsform ist, die ich nutze für meine engen Freunde. Sie nannte es das, die sogenannten Close Friends. Weil der Snapchat-User hat jetzt nicht diese 100 oder Tausenden von Follower, die man zum Beispiel auf Instagram versucht, hinter sich zu bekommen, sondern man snappt gemeinsam mit einer Gruppe von vielleicht 15, 20, 30 Personen, die einem persönlich sehr nahestehen. Und darüber kann entsprechend auch ein guter Markenkontakt hergestellt werden, wo eine Chance besteht, das Produkt vielleicht auch in diesem kleinen Umfeld sehr attraktiv zu positionieren. Und sie hat den Begriff des sogenannten Kameramarketings eingeführt, weil die Kamera heute als vielleicht wichtigstes Equipment-Tool, das im Smartphone verbaut ist, von Snapchat exzessiv genutzt wird, um daraus verschiedene Funktionen zu entwickeln, die die Kamera in der Nutzung attraktiver machen. Zum Beispiel die bekannten Lenses. Das heißt, man kann auf das Kamerabild bestimmte grafische Elemente aufblenden. Das wird jeder kennen, wenn man sich irgendwie lustige Hasenohren entsprechend aufbauen lässt. Aber auch das Thema Filter kennt man, dass wir die Kamerabilder in bestimmten Farben erscheinen lassen, bestimmte Rahmenbilder vielleicht nutzen. Was aber jetzt gerade auch als neue Form hinzugekommen ist und wo Snapchat sehr innovative Beispiele auch gezeigt hat, ist die Nutzung der Kamera zur Entwicklung von Augmented Reality, dieser erweiterten Realitätserfahrungen. Und da konnte Snapchat sehr schöne Musterbeispiele zeigen. Unter anderem wurde eine große Aktion mit Nike umgesetzt, wo Air Jordan zu seinem berühmten Dunking-Sprung ansetzt und die Nutzer von Snapchat konnten über die Augmented Reality-Funktion einmal sich Michael Jordan in ihren Raum projizieren lassen und konnten dort entsprechend einmal um die physische Wiederherstellung dieses Jumps von vor 25 Jahren einmal drumherum laufen und dann entsprechend auch gleich die zu dem Zeitpunkt gelaunchten neuen Air Jordan-Schuhe direkt in der App kaufen. Man hat innovative Funktionen genutzt, die auf der einen Seite die Kameratechnologie einmal neu zeigen, das kombiniert mit einer Produkterfahrung, die direkt zum Kauf auch angeleitet hat. Sehr schönes Beispiel, das ist ja eindrucksvoll dort dokumentiert worden. Zweites Beispiel von Frau Bullwinkel war die jetzt gerade vor kurzem erst umgesetzte Einführung eines neuen Lego-Stores, eines Lego-Geschäftes, das ganz klassisch Lego-Produkte zeigen sollte, aber dieses Geschäft war physisch leer. Sprich, es war ein Ladenlokal, das einfach leer war, war nichts drin. Man konnte das Produkterlebnis nur über Snapchat mit der Augmented Reality Kamera wahrnehmen und hat sich dann aber auf einmal mitten in einem von Lego-Männchen bespielten Laden wiedergefunden. Das heißt, ich bin in diesen leeren Laden gegangen, habe meine Snapchat-Kamera aktiviert und durch die Bewegung im Laden habe ich die unterschiedlichen Bereiche des Ladens erkunden können und habe immer verschiedene Lego-Männchen in verschiedenen Aktivitäten, einen DJ, verschiedene Produktauswahlmöglichkeiten etc. sehen können. Und auch das war ein klassisches Beispiel für Kameramarketing, wo sich Snapchat hervortut und deswegen für eine bestimmte Zielgruppe, für vermutlich eine eher jüngere Zielgruppe, ein sehr attraktives Produkt, das man umsetzen kann. Als zweites Netzwerk möchte ich gern Twitter diskutieren. Auch Twitter wurde vertreten von der lokalen Geschäftsführerin für die Dachregion, Jolanta Babulidis. Und Frau Babulidis hat herausgestellt, dass die Twitter-Nutzer in der Regel für die Kommunikation sehr, sehr empfänglich sind. Sie nannte es Twitter-Audiences are most receptive. Wenn ich im Twitter-Feed es schaffe, gute Werbeaktivitäten zu platzieren, dann treffe ich in der Regel auch auf Audiences, die Twitter aktiv nutzen. weil andere soziale Medien sind eher Berieselungsmedien. Twitter-User nutzen das Medium ganz gezielt zur Information. Ich treffe auf Interessenten, ich treffe auf Nutzer von Twitter, die wirklich bewusst auf der Suche nach Themen sind. Und wenn ich es schaffe, damit einen guten Targeting meine Kunden zu erreichen, dann werde ich auf Kunden treffen, die auch bereit sind, sich meinen Inhalten zu beschäftigen. Sie hat das sehr interessant auch dargestellt, wie gute Kampagnen auf Twitter funktionieren. Ein Thema, das wir jetzt auch in späteren Folgen wiedersehen werden, dass eigentlich Kampagnen heute gut funktionieren, wenn sie mehrere Aktivitäten in Kombination umsetzen und deswegen Kunden auch auf unterschiedliche Art und Weise abholen. Und bei Twitter nannte sie es, ich brauche erstmal eine Phase, wo es um das Teasing, um das Anteasern, um das Interesse machen geht. Und in dieser Tease-Phase, die sie nennt, muss ich einfach die Erwartung aufbauen, muss die Hoffnung wecken bei den Usern, dass was Spannendes passiert. Und dann im zweiten Zeitpunkt zu feiern, dass ich jetzt einmal veröffentlichen kann, sie nennt es die Reveal-Phase. Und da kann ich wirklich sehr stark auf Aufmerksamkeit gehen, kann wirklich die vorher wirklich warm gemachten User jetzt wirklich ganz stark engagieren und sie wirklich das Highlight zeigen, um das es geht. Und dann in der dritten Phase, sie nennt es Sustain, einfach weiterhin diese Entwicklung der Präferenzen zu unterstützen, um einfach langfristig auch die Kundenbindung aufzubauen. Bei Twitter nach Frau Jolanta Babulidis laufen die Aktionen dann gut, wenn ich auf der einen Seite erstmal die Erwartung aufbaue, die Tease-Phase, wenn ich dann die Bekanntheit wirklich nutze und bespiele, meine Reveal-Phase, und dann zum Schluss dranbleibe am Ball und einfach über die Präferenzenbildung, über, sie nennt das Sustain, dafür sorge, dass die Kunden auch weiterhin meine Produkte gut finden und weiterhin meine Präferenzen auch in diese Richtung sich entwickeln können. Und so ist Twitter eine Werbeform oder eine Kommunikationsform, die auf wirklich wache und aufmerksame Nutzer trifft und die dann auch mit guter und integrativer Werbung angesprochen werden kann, die sie dann auch wirklich aktivieren kann. Drittes Netzwerk, das ich diskutieren möchte, ist das Netzwerk WhatsApp. Und WhatsApp wird ja in vielen Fällen nicht wirklich als soziales Netzwerk gesehen, wobei es eine der am meisten genutzten Apps auf den deutschen Smartphones ist, vielleicht sogar bei dem einen oder anderen die am meisten genutzte App überhaupt. Und WhatsApp wurde vorgestellt von Alexander Weitsch, der jetzt nicht von WhatsApp direkt, sondern von Facelift kam, der aber sehr schön herausstellen konnte, dass die jetzt gerade geöffneten Geschäftskonten bei WhatsApp große Möglichkeiten bieten für Unternehmen, die Kommunikation auch über diesen Kanal laufen zu lassen. Und WhatsApp erlaubt heute eigentlich Geschäftskunden zwei Arten von Kommunikation. Einmal die sogenannte Customer Care Communication und die andere Art ist die sogenannte Notification. Customer Care heißt, ich kann Kundenanfragen über WhatsApp aufnehmen. Und das Besondere dabei ist, dass die Transportleistung der Beantwortung der Kundenanfragen ist bei WhatsApp Stand heute kostenfrei, solange die Anfrage, die eintrifft, innerhalb von 24 Stunden beantwortet wird. Sehr spannende Option für Unternehmen, darüber einen weiteren Servicekanal den Kunden anzubieten, der den Kunden wirklich sehr vertraut ist, wo die Kunden auch, glaube ich, sehr schnell reagieren und auch sehr schnell zufriedengestellt werden können. Und da bietet WhatsApp die Möglichkeit, innerhalb von 24 Stunden kostenfrei zu antworten und deswegen sehr, sehr attraktiv, um diesen Kanal auch zu öffnen und dafür Kunden auch ein neues Angebot zu machen. Die zweite Art der Kommunikation sind die sogenannten Notifications. Notifications heißt, dass ich bestimmte vorgefertigte Benachrichtigungen nutze, die ich dann an Kunden zu bestimmten Events oder bestimmten Anlässen aussteuere. Das könnten Sachen sein wie Bestellbestätigungen, das könnten Themen sein wie Lieferinformationen, ganz solche sehr klassisch auch vorgefertigten Elemente. Und dort ist es so, dass die Abrechnung von WhatsApp so läuft, dass sobald die Nachrichten ausgeliefert wurden, wird der Versanderfolg abgerechnet. Wenn zum Beispiel der Kunde die Nachricht nicht empfängt, weil er es nicht geschafft hat, die WhatsApp-Nummer des Unternehmens in seinen Kontakten zu speichern, dann kann es zwar versucht werden, über die Notification den Kunden zu erreichen, wird aber nicht abgerechnet, weil da kein Versanderfolg auch gekennzeichnet war. Und so ist das eine sehr spannende Art und Weise, wie ich Kommunikation auch über diesen Kanal transportieren kann. Und er hat dann auch sehr schön gezeigt, wie eigentlich in sehr unterschiedlichen Phasen des Kaufprozesses, er hat es unterschieden in so einen Kaufprozess von Discovery, Purchase und Post-Purchase, sprich, ich bin in der Suchephase, ich bin in der Kauf- und Entscheidungsphase, ich bin in der Nachkaufphase. In allen drei Phasen lässt sich WhatsApp hervorragend nutzen, weil es einfach zur Klärung von Fragen des Kunden dienen kann, wo es zur Unterstützung im Kaufprozess dienen kann, wo es aber auch nachher für Rückfragen oder für Reklamationen für den Kunden einen sehr, sehr komfortablen Weg darstellt, auf Unternehmen reagieren zu können. Deswegen WhatsApp, glaube ich, wird ein Weg sein, der in Zukunft für die Unternehmen in der Kommunikation eine deutlich größere Relevanz bekommt, aber auch für die Kunden von großer Bedeutung sein wird, weil wir einfach alle WhatsApp nutzen und deswegen auch einen sehr schnellen Draht zu den Unternehmen dort einmal auch aufbauen wollen. Das vorletzte Netz, das ich diskutieren möchte, war YouTube. Und YouTube wurde präsentiert von Michael Groß, Mitarbeiter von YouTube, der sehr schön darlegen konnte, dass wir einfach bei YouTube das mit weitem, weitem Abstand allergrößte Videonetzwerk überhaupt global haben. Allein die Zahl, dass jede Minute 500 Stunden an Videomaterial hochgeladen werden, war schon sehr, sehr, sehr beeindruckend. Wir haben bei YouTube eine Videoplattform, die eigentlich alle Ideen, alle Interessen, alle Hobbys, alle Suchmöglichkeiten für Kunden wirklich erfüllt. Und auf YouTube ist der große Unterschied gerade im Bereich der Kommunikation, dass der YouTube-Konsum sehr bewusst passiert. Es gibt viele Medienformen, die ich als Kunde vielleicht nebenbei nutze. Radio läuft im Hintergrund und wenn ich auf einer Webseite surfe, dann sehe ich zwar, dass da Werbung als Umfeld um die Webseite gebaut ist, aber ich nehme es nicht wirklich wahr. Die Nutzung von YouTube ist eine sehr bewusste Entscheidung, die ich mache. Und deswegen bin ich auch für die Werbung, die dort läuft, eigentlich per se relativ empfänglich. Und er hat das mit sehr schönen Zahlen auch belegen können, weil YouTube kann dokumentieren, dass er nennt es die Viewability und Audibility, sprich die Möglichkeit, Werbung wirklich aktiv zu sehen oder dass der Kunde die Werbung aktiv sieht, liegt bei YouTube bei deutlich über 90%. Also wir nehmen die Werbung wirklich ganz bewusst wahr im Vergleich zu anderen Werbeformen, die sich bei maximal 60% bewegen. Und wenn ich beispielsweise einen Social Media Feed durchscrolle und es springt ein kleines Video an, was ich aber relativ schnell weiter scrolle, dann habe ich viel weniger Möglichkeiten, die Werbung wahrzunehmen, als bei YouTube, wo ich bewusst ein Video angewählt habe, auf das Video warte und deswegen noch die davor geschaltete Videowerbung oder den eingeblendeten Banner oder was auch immer entsprechend sehen kann. Deswegen kann sich Video dort sehr, sehr stark positionieren. Was er aber herausgestellt hat, ist, dass gerade bei Videowerbung heute komplett neue Formen des Storytellings benötigt werden. Und das muss man sich so vorstellen, dass normales Storytelling ist eigentlich eine klassisch lineare erzählte Geschichte. Eine Geschichte baut sich langsam auf und dann gibt es irgendwann so im hinteren Drittel einer Geschichte irgendwann so einen Climax, eine Spitze der Story. Danach fällt die Story ab. Das ist in diesen sehr kurzlebigen Zeiten, die wir heute gerade auch im Bereich des Bewegtbildes haben, komplett verändert. Möchte ich heute jemanden überzeugen, dass er sich eine Werbung anschaut? Und jeder, der zuhört, wird schon mal YouTube-Werbung gesehen haben. Bei vielen Formaten kann ich nach den ersten 5 Sekunden wegklicken. In den ersten 5 Sekunden muss sowas Spannendes passieren, dass der Kunde dabei bleibt. Ich muss heute mit einem wirklichen Knaller starten, muss dann die Werbung wirklich sehr, sehr unerwartet und sehr interessant weiterlaufen lassen, weiterhin verschiedene Höhepunkte einbauen. Um dann auch zum Schluss ein wirklich attraktives Angebot zu haben, dass der Kunde jetzt nicht die Werbung über sich ergehen lässt und nach das Video schaut, sondern danach stärker auf das Thema eingeht und sich vielleicht auch nochmal Gedanken zu macht, auf den Link zu klicken, das Angebot wahrzunehmen. Die momentane Nutzungsarten, die wir feststellen können, wo Kunden immer stärker Kurzzeit lesen, Kurzzeit hören, Kurzzeit sehen zeigen, verändert auch die Art und Weise, wie Geschichten erzählt werden müssen. Und das lässt sich sehr exemplarisch an YouTube-Werbung zeigen. Wenn man es schafft, wirklich relativ stark vorne mit einem Climax zu starten, dann dafür zu sorgen, dass die Kunden wirklich am Ball bleiben, dann kann man sehr, sehr hohe Reaktionsraten dort auch erreichen. Letztes Netzwerk, das ich herausgreifen möchte, ist das Netzwerk Instagram. Und Instagram war auch im Rahmen des Facelift Summits so interessant platziert, dass der Saal auch bis zum Ende des Kongresses voll gefüllt war, weil Instagram als letztes auch um die Ecke gekommen ist. Wurde vorgestellt von Ron Engelbert, Mitarbeiter bei Instagram, der sich sehr stark auch mit den Brands beschäftigt, sie unterstützt, dass sie entsprechend die richtigen Werbeformen auch dort umsetzen. Und er konnte schön zeigen, dass Instagram heute das eigentlich am stärksten wachsende Netzwerk ist. Glaube ich auch jedem klar. Die Nutzungsveränderungen, die wir feststellen können, hin zu Instagram, weg von vielleicht einem Netzwerk wie Facebook oder anderen Netzwerken, zeigt sich natürlich an den starken Nutzerzahlen, die auf uns Instagram sich zeigen und auch mit starken Interaktionen, die Nutzer auf Instagram dort transportieren. Was er aber herausgestellt hat, ist, dass damit Marken auf Instagram auch gut funktionieren können, es kommt ein bisschen auch der Bezug zu dem Thema Twitter, was ich vorhin angesprochen habe, ist, dass Marken erst dann wirklich gute Erfolge erzielen, wenn sie mit unterschiedlichen Arten an Kampagnen auf Instagram quasi aufeinander aufbauend präsent sind. Und er hat das ebenfalls in so einem 3-Stufen-Modell vorgestellt, wie das auch bei Twitter bei Frau Barbolidis der Fall war, weil er sagte, damit Marken es schaffen, wirklich zu engagieren, damit Marken es wirklich schaffen, die User zu aktivieren, müssen sie erstmal über einen Pitch an die User rankommen. Und der Pitch heißt, kurze Formate, 6 Sekunden Videos, die aber möglichst breit gestreut werden, um erstmal überhaupt einen Grund, Aufmerksamkeit zu erzeugen, damit die Kunden Lust haben, sich mit der Werbung auch zu beschäftigen. Diesen Pitch brauche ich überhaupt, um reinzukommen in die Kundenbeziehung, um dann den Kunden mit, er nennt es Play, mit interaktiven Inhalten irgendwie mehr anbieten zu können. Also zum Beispiel, wenn Sie die Instagram-Stories kennen, ich sorge dafür, dass ich vielleicht über eine Abfrage, die in der Instagram-Story mit Ja, Nein, über einen Countdown, über was auch immer für Elemente ich einblenden kann, den Kunden wirklich animiere mitzumachen, dass er wirklich Lust hat, sich mit zu beschäftigen, um dann in der dritten Phase, nennt es Plunge, Angebote einzubauen, wo der Kunde dann tiefer einsteigt, um dann einfach mit dem Swipe-Up, also eine höhere Swipe-Up-Rate zu erzeugen, um dann die Informationen einfach noch tiefer gehen zu bekommen. Hier wurde sehr exemplarisch gezeigt, dass Social-Media-Kommunikation gerade aus Unternehmenssicht mittlerweile deutlich komplexer geworden ist, weil es nicht mehr ausreicht, eine lustige Nachricht zu haben, die dann hoffentlich von allen genutzt wird, sondern eigentlich muss ich auch im Social Media schon dafür sorgen, dass ich die Kunden erstmal für mich aktiviere. Er hat es genannt Pitch, die User erstmal ranbekommen, die User erstmal für das Produkt interessieren, dann ihnen interaktive Inhalte anbieten, dass sie sich mit dem Produkt, mit dem Angebot beschäftigen. Er hat es die Play-Phase genannt. Und dann zum Schluss die Informationen anzubieten, die einladen, tiefer einzusteigen. Er hat es Plunge genannt. Und so ist diese Mixed Asset Campaigns, wie es zum Schluss hieß, glaube ich, so das Thema, das auf den großen Plattformen nachher im großen Stil funktionieren kann. Weil wenn ich es schaffe, verschiedene Inhalte anzubieten für den jeweiligen Nutzungskontext, für die einzelnen Phasen der Kommunikation, dann lassen sich daraus immer noch sehr, sehr attraktive und gut funktionierende Social-Media-Kampagnen basteln. Und das konnten einige dieser Vorstellungen sehr schön zeigen.
Wirtschaft hoch 2. Die Bewertung von Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl.
Der Facelift Summit 2019 war im Rückblick zu sagen eine durchaus bunte Mischung an Themen und eigentlich Inhalten und Infos zu allen sozialen Netzwerken. Es waren jetzt nicht alle Vorträge auf dem gleichen Niveau, aber zumindest konnte man bei vielen Vorträgen doch spannende Insights mitnehmen. Und gerade auch die spannenden Kampagnenbeispiele haben wirklich gut gezeigt, wie Social-Media-Kommunikation heute wirklich funktioniert. Ganz relevant ist als Insight oder als Takeaway für mich gewesen, dass Social-Media gerade auch im Vergleich mit anderen Nationen hier in Deutschland immer noch enorme Wachstumsmöglichkeiten besitzt. Das heißt, sowohl die etablierten Netzwerke haben noch Möglichkeiten, mehr zu engagieren, mehr Nutzer an Bord zu kriegen, wie sich aber auch neue Chancen zeigen und neue Netzwerke hochkommen. Es wurde auch in Nebensätzen über solche Netzwerke wie TikTok gesprochen, die in den letzten Monaten die stärksten Downloadzahlen erzielen konnten im Vergleich zu allen anderen Apps. Deswegen ist Social Media ein Kanal, der gekommen ist, um zu bleiben. Was sich aber zeigt, ist, dass die Nutzer anspruchsvoller geworden sind. Das heißt, es reicht aus Kommunikationssicht nicht mehr aus, dass ich mit einer lustigen Kampagne eigentlich Nutzer so schon engagieren kann, dass sie mir als Unternehmen Vertrauen gegenbringen und mir folgen wollen, sondern ich muss verschiedene Kampagnenformate kombinieren. Dafür haben die Netzwerke alle sehr, sehr unterschiedliche Möglichkeiten entwickelt. Ob es im Bereich von Snapchat Möglichkeiten sind, intelligentes Kameramarketing zu betreiben, ob es im Bereich von Twitter verschiedene Ad-Formate sind, die unterschiedliche Möglichkeiten transportieren, oder ob es vielleicht bei Instagram die Möglichkeit gibt, dass ich sowohl halt über Postings, über Stories, über vielleicht interaktive Spiele dort die Nutzer stärker involviere und engagiere. Das heißt, diese Multiformat-Kommunikation, diese Mixed Asset Campaigns, das ist, glaube ich, das, wie Social Media heute funktioniert. Das heißt, es werden mehrere Stufen eingebaut, um den Kunden wirklich stärker zu aktivieren und diese Möglichkeiten, die Social Media hat, heute auch zu nutzen. Und so ist dieser Tag wirklich ein Tag gewesen, der gerade auch diesen Punkt nochmal sehr stark herausgearbeitet hat und da, glaube ich, auch sehr schöne Möglichkeiten aufzeigt, wie Unternehmen Social Media gut nutzen können, ob es im B2C-Umfeld ist, sprich direkt an Endkunden gerichtet, wie ich dafür sorgen kann, dass Kunden mit mir in das Gespräch eintreten wollen, wie aber auch im B2B-Umfeld, weil auch da wird die Social-Media-Nutzung steigen. Die beiden Präsentationen von Xing und LinkedIn waren beide durchaus interessant. Da gehen die Entwicklungen noch nicht so stark in diese Richtung, aber man kann, glaube ich, sehr schön sehen, dass das nicht lange dauern wird, dass auch diese Netzwerke da deutlich mehr Angebotsformate bereithalten werden, mehr Möglichkeiten zu interagieren und sich deswegen aufzusteigen. Das war jetzt in a nutshell alles Wichtige vom Facelift Summit 2019. Die Updates zu den wichtigsten Netzwerken und vielen Dank fürs Zuhören und bitte nicht vergessen, gerne wieder Bewertungen bei den üblichen Plattformen. Wir freuen uns, wenn Sie Wirtschaft hoch 2 weiterempfehlen.
Das war Wirtschaft hoch 2, der Wirtschafts- und Wissenschaftspodcast mit Hans-Jürgen Wieben und Thorsten Spandl. Hintergrundinformationen und alle Episoden finden Sie unter wirtschafthoch2.de.